Grüß euch miteinander. Ja, die meisten haben ihr schon gesehen. Ich habe heute Morgen gemerkt, heute Morgen war es gewesen. Vor 50 Jahren bin ich da vorne gestanden und bin konfirmiert worden. 50 Jahre ist das her. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Römer 1, 16, das war der Vers, den ich dann bekommen habe. Und wie ihr merkt, ich kenne ihn natürlich auswendig. Und eigentlich hat er mich ja mein ganzes Leben begleitet. Und immer wieder mich auch geholfen, weiterzufahren in dem, was ich mache. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es freut mich, wieder hier bei euch zu sein. Und ich würde gerne mit euch, ich habe jetzt heute extra etwas vorbereitet. Das ist die Predigt, die ich am letzten Sonntag hatte, bei uns draussen. Wir nehmen die Apostelgeschichte durchnehmen. Einfach jeden Sonntag ein Kapitel. Und am letzten Sonntag sind wir beim 10. Kapitel angelangt. Also, wir werden über das 10. Kapitel reden. Aber zuerst, wenn vielleicht Bilder... bin ich da, hä? Warte, ich schaue gerade, ob das... Voilà. Das war jetzt schon lange her, wo der Neil Armstrong auf dem Mond den ersten Schritt gemacht hat. Das, was er gesagt hat, ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Das ganze Projekt, das hat u viel gekostet. Umgerechnet heute wäre das vielleicht 300 Milliarden Dollar, hat das ganze Projekt gekostet. 10 Jahre ist das gegangen. Und was hat es uns gebracht? Moonboots. 10 Jahre, 300 Milliarden. Die besten und gescheitsten Leute von ganz Amerika haben daran gearbeitet. Und was ist der grosse Sprung für die Menschheit? Wow! Moonboots. Natürlich die Übertreibung. Es hat noch andere Sachen, gerade Informatik und so, wo einen grossen Sprung gemacht hat. Aber, voilà. Für die Vorbereitung für Apostelgeschichte 10 habe ich gemerkt, voilà. Das, was da passiert ist in Apostelgeschichte 10, war auch ein kleiner Schritt, der ein grosser, grosser Schritt geworden ist. Ich werde das merken. Das ist der Tagesanzeige gewesen, ja, an dem Tag, wo der Erste auf dem Mond, der erste Mensch, die ersten Menschen sind auf dem Mond. Das ist wow. Mich dünkt, das Kapitel 10 von Apostelgeschichte ist eines der Hauptkapitel der Bibel. Nicht weniger als das. Ein kleiner Schritt, wo der Petrus hat müssen machen, um die Schwelle von der Türe zum Cornelius zu überschreiten, ist ein riesiger Schritt geworden für die Menschheit, für die ganze Welt, für den Heilsplan Gottes von der ganzen Welt. Ohne den kleinen Schritt wäre das Christentum noch eine obskure Sekte irgendwo in Israel, wahrscheinlich noch heute. Danke, Petrus. Danke, dass du den kleinen Schritt gewagt hast. Das Apollo-Programm, das hat 1961 angefangen. Mit der Rede von John F. Kennedy vor dem Kongress. Und das Ziel war, bis am Ende des Jahrzehnts, also vor 1970, dass Leute auf dem Mond laufen. Als er die Rede gehalten hat, ist noch kein Amerikaner im Raum mit der Rakete fortgegangen. Das haben erst Russen bis dann können. Aber er hat gesagt, in 10 Jahren schaffen wir das. Das hat natürlich eine riesige Vorbereitung gebraucht. Der kleine Schritt von Petrus hat auch eine Vorbereitung gebraucht. Der Auftrag der Jünger war, geht in alle Welt. Das wissen ihr vielleicht. Jerusalem sind der Zeugen, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist für uns, denken wir, wow, gut, super. Aber für die Juden war das nicht so einfach, das zu verstehen. Sie waren immer ein Volk für sich. Ein Volk, sie wollten sich nicht mit den anderen vermischen. Sie hatten Angst, sich anstecken zu lassen. Also anstecken lassen von den falschen Göttern in dieser Zeit. Also haben sie alle Kontakt gemieden. Nie ein Jude wäre in ein Haus gegangen von einem Römer. Nie. Unmöglich. Wir werden das sehen. Und so hat sich Gott um Vorbereitung gemacht, um seinen Plan zu verwirklichen. Ich komme noch einmal zurück zu dem. Mein erster Punkt, den ich sagen möchte, den ich euch mitteilen möchte, fromm sein ist nicht genug. Fromm sein ist nicht genug. Die Verse 1 bis 8. In Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und im italienischen Regiment diente. Er war ein Mann, der den Gott Israels ehrte und mit allen, die in seinem Haus lebten, zu ihm bekannte. Er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Dieser Mann hatte eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat. Cornelius, rief der Engel. Erschrocken sah Cornelius auf und fragte, was willst du, Herr? Da antwortete ihm der Engel, Gott hat deine Gebete gehört und weiß, wie viel Gutes du den Armen tust. Deshalb schicke ich ein paar Leute nach Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen und ihn bitten, zu dir zu kommen. Er wohnt gerade bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Gleich nachdem der Engel gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener zu sich, außerdem einen Soldaten, der wie Cornelius dem jüdischen Glauben nahestand und zu seinem persönlichen Schutz eingesetzt war. Ihnen erzählte er alles, was er eben erlebt hatte, und sandte sie nach Joppe. Cornelius war ein bemerkenswerter Offizier in der römischen Armee. Mit seiner Legion, ist er in Israel stationiert gewesen, um die Interessen vom Römischen Reich zu verteidigen. Die römische Armee ist in Legionen unterteilt gewesen. Jede Legion hat etwa 6'000 Mann gehabt, und eine Legion, sehen Sie ein oben dran, eine Legion ist in Kohorten unterteilt gewesen. In 10 Kohorten. Und jede von diesen Kohorten, die hat etwa 600 Leute gehabt, hat 20 Offiziere gehabt. Also der Cornelius ist einer von diesen 20 Offizieren von einer von diesen Kohorten. Ich weiss es gar nicht, wie das in der Schweizer Armee ist. In Frankreich ist es ganz interessant. Die Armee von Frankreich ist sehr ähnlich aufgeteilt. Das ist ein Corps d'Armes, 6'000 das ist eine Division, 6'000 Männer etwa, und die sind unterteilt in Brigaden. Und eine Brigade hat 600 Leute. Also, und sind auch von Hauptmannern befehligt. Es ist fast ganz ähnlich. Frankreich hat übernommen ein kleines System von den Römern. Das ist wie die Schweiz, ich weiß nicht. Von Cornelius kann man sagen, dass er einen heidnischen Ursprung hat, aber dass er Gott gefürchtet hat. Es hat 3, bei den Juden hat es 3 verschiedene Arten von Menschen gegeben. Das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt. Also, es hat die Juden gehabt, Dann hat es Proselyten gehabt und die, die Gott fürchtet. Also die Juden, voilà, das sind die richtigen, festen Juden. Proselyten sind Heiden gsi, die sich bekehrt haben zum Judentum und haben sich beschneiden lassen. Sind eigentlich ganz viele, ganz Juden werden. Und die, die Gott gefürchtet haben, das wäre jetzt der Cornelius, das ist jetzt mehr einer gewesen, der sympathisiert hat mit dem Judentum. Der aber nicht bereit gewesen ist, alle Riten wie Beschneidung und alles zusammen oder den Sabbat auch einzuhalten. Also er war so einer gewesen, der näher war beim Glauben, aber nicht hat wollen allzu weit gehen. Wir können mit dem römischen Offizier in Matthäus 8 vergleichen, wo ein Serviteur, also ein Diener, der krank war. Es ist fast vielleicht eine ähnliche Position. Cornelius war ein Mann, der hat vieles verstanden. Die Bedeutung des Glaubens, Gebet, Liebe zu den Armen. Aber das Wesentliche hat ihm gefehlt. Begegnung mit Jesus Christus. Heisst das auch so, dass das, was er gemacht hat, für nichts war? Nein, natürlich nicht. Wir haben ja gehört, wie der Engel, oder gelesen, wie der Engel zu ihm gesagt hat, deine Gebete und deine Großzügigkeit gegenüber den Armen sind von Gott angenommen worden und er hat für dich eingegriffen. Wer Gott von ganzem Herzen sucht, Gott lässt sich finden. Also das, was andere machen, auch wenn sie nicht glauben, wenn sie gute Werke machen, wenn sie beten, kommt auch an nach dem Text bei Gott. Natürlich tut ihm das nicht die Rettung bringen, aber Gott hat seine Pläne. Er kann Wege auftun, vielleicht einfacher als solche, die sich ganz verschlossen haben. Fromm sein genügt nicht, um in den Himmel zu kommen. Aber es ist eine sehr günstige Grundlage, um einem lebendigen Gott zu begegnen. Wisst ihr, Gott hat 8 Milliarden verschiedene Ideen, wie er Menschen erreichen kann. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Er hatte ja auch seine Methode gehabt, um euer Herz zu erreichen. Vielleicht durch die Familie, vielleicht durch einen Freund, durch den Prediger, durch einen Kollegen, durch ein Buch oder durch das Buch. Durch einen Artikel oder durch eine Begegnung, durch einen Traum, eine Vision, ich weiß doch nicht. Durch ein Unglück, durch ein Studium, durch einen Evangelist, über das Internet, über Zufall. Über die Gemeinde. Alle möglichen Arten, wie er euch hat können finden und euch hat können die Botschaft weitergeben. Danke, Cornelius. Danke, Cornelius, dass du den Boden dafür bereitet hast, dass wir als Heiden heute das Recht haben, in die Familie Gottes einzutreten. Du hast eine gute Arbeit gemacht. Genau. Die Welt tut sich verändern. Verse 9 bis 16. Als sich die Boten am folgenden Tag schon in der Stadt Joppe näherten, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit. Und Petrus bekam Hunger und bat um etwas zu essen. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Leinentuch aussah. Es wurde an seinen 4 Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für die Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Doch Petrus hörte eine Stimme, die ihn aufforderte: Petrus, steh auf! Schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm. Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Da Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Gleich darauf wurde das Tuch mit den Tieren darin wieder in den Himmel gehoben. Also da fängt jetzt die ganze Arbeit im Herzen von Petrus an. Im Moment ist es noch unmöglich, dass der Cornelius den Petrus könnte treffen. Zwei Welten tun sich, die zwei Welten sind so verschieden. Und so hat Gott sein Werk angefangen im Leben von Petrus. Und er fängt da, wo es am wichtigsten ist. Wo ist es am wichtigsten? Beim Essen natürlich. Essen natürlich. Wir alle zusammen, wenn wir Hunger haben, kann man alles mit dem machen. Und das ist nicht das einzige Beispiel in der Bibel. Es hat noch ganz andere Beispiele von Jakob und Esau, wenn ihr das euch da auch. Erstgeburtsrecht, wolala, wollte ich nicht. Lieber will ich von dem Gericht essen, das du mir gibst. Sehr. Aber im Ernst. Tatsache ist, dass Gott einen Ideenwandel anführen will. Er möchte, dass sich sein Plan weiterentwickelt. 1500 Jahre ist er fast ausschließlich mit Israel unterwegs gewesen. Warum das? Ich weiß es nicht. Warum er genau jetzt das Volk erwählt hat. Aber nun, da die Juden den Heilsplan von Gott so energisch abgelehnt haben, will Gott weitergehen. Der Plan muss sich weiterentwickeln. Mit Jesus Christus will Gott sich den Völkern annähern. Verschwunden ist der Gott Israels. Jetzt ist er der Gott der Nationen. Schluss mit Exklusivität. Jetzt ist die Rettung da für alle, die glauben. Keine Vergünstigungen mehr. Jetzt sind wir alle eins in Jesus Christus. Und für den Petrus war das ein echter Kampf. Auf dem Dach da versteht er nicht, was auf dem Spiel steht. Es ist schwierig, Veränderungen zu akzeptieren. Die Sachen da, die sind eingeschlossen gewesen im ADN. Sagt man ADN? Nein, das ist vielleicht schon französisch. Ist eingeschlossen gewesen im Sein vom Petrus. Sie haben zu ihm gehört, dass er keine Frösche tut essen, zum Beispiel. Das hat zu ihm gehört. Niemals hat er das gegessen. Das ist kein Franzose. Das ist ein Nie hat er am Samstag gearbeitet. Nie. Nie hat er sich akzeptiert, dass jemand jüdisch ist und sich nicht beschneiden lässt. Jesus hat leider vergessen, als er in den Himmel gegangen ist, an der Auffahrt. Hat er leider vergessen, den Ordner an den Jüngern zu geben, wo alles drin gestanden ist. Wie man muss glauben, was man muss machen in den Kirchen und so weiter. Irgendwie hat er das vergessen und hat es in den Himmel genommen. Und jetzt müssen wir da uns selber... Schwierig war für den. Was Gott für rein erklärt hat, steht euch nicht zu, es als unrein zu betrachten. Aber... Hey, wenn es heute in Ordnung ist, ein Frosch zu essen, wie die Franzosen machen. Ich habe einmal gegessen, es ist nicht so schlecht. Also. Oder irgendetwas anderes. Also, warum ist das dann 1500 Jahre verboten gewesen bei den Juden? Warum? Warum sind oftmals tausende von kleinen Gesetzen nicht mehr gültig? Die vorher so wichtig waren. Wo sogar vielleicht tot umgekehrt ist, was du gemacht hast. Warum? Weil das Gesetz seinen Zweck erfüllt hat. Das Gesetz hat uns gezeigt, wir können nicht gerettet werden, wenn wir das alles beachten. Und Gott hat müssen sagen, voilà, für wie? Ja? Das Gesetz hat seine Zeit gehabt, und hat seinen Zweck erfüllt. Und er ist weitergegangen und hat gesagt, nein, nein, heute alle zusammen, wo will kommen zu Jesus, könnt das machen. Ohne etwas zu machen, einfach im Glauben. Und er hat uns ja, eben, ihr wisst ja, er hat einfach nur 3 Gesetze, hat er noch zurückgelassen. Sage ich jetzt einmal. Ihr wisst es, liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen, von deiner ganzen Seele und von deiner ganzen Kraft. Das eine, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie tut man das alles zusammen? In Praxis umsetzen? Da hat er gesagt, alles, was du nicht willst, dass der andere dir tut, mach das auch nicht. Das ist alles, was er braucht. Du willst nicht, dass der andere dir etwas stiehlt, was dir gehört. Also, du machst es nicht. Fertig. Wir reden gar nicht mehr. Du willst nicht, dass der andere schlimm über dich redet. Also, mach es auch nicht. Du weißt, dass du das nicht gern hast. Das ist das, was Jesus uns heute sagen will. Das ist dumme Gedanke. Nein, du willst nicht. Nein. Und so hat hat Gott das organisiert, das Zusammentreffen. Und da tue ich jetzt ein bisschen länger von der Bibel vorlesen. Verse 17 bis 33. Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte. Aber während er noch überlegte, klopften die Boten von Cornelius an die Haustür. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon dem Gerber durchgefragt. Wohnt hier der Mann, der Simon Petrus heißt? Erkundigten sie sich. Petrus dachte noch immer über die Vision nach, als der Heilige Geist zu ihm sprach: Hör zu, unten sind 3 Männer, die zu dir wollen. Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Petrus ging hinunter. Ich bin der, den ihr sucht, sagte er. Warum seid ihr hergekommen? Sie erwiderten: Der Hauptmann Cornelius schickt uns. Er ist ein rechtschaffener Mann, der den Gott Israels verehrt und von allen Juden hochgeachtet wird. Durch einen heiligen Engel erhielt er von Gott den Auftrag, dich in sein Haus einzuladen und darauf zu hören, was du ihm zu sagen hast. Petrus bat die Männer herein und sorgte dafür, dass sie etwas zu essen bekamen und bei Simon übernachten konnten. Bereits am nächsten Morgen brach er mit ihnen nach Caesarea auf, wobei ihn einige aus der Gemeinde von Joppe begleiteten. Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von Cornelius erwartet. Er hatte seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Noch bevor Petrus das Haus betreten hatte, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Doch Petrus wehrte ab. Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch, und half ihm wieder auf. Während sie noch miteinander redeten, betraten sie das Haus. Petrus sah die vielen Menschen, die auf ihn warteten. Ihr wisst ebenso wie ich, begann er, dass es einem Juden verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Deshalb bin ich auch ohne Zögern zu euch gekommen, als ihr mich gerufen habt. Aber jetzt möchte ich doch gern wissen, aus welchem Grund ihr nach mir geschickt habt. Cornelius antwortete: Vor 3 Tagen betete ich nachmittags in meinem Haus. Es war 3 Uhr, ungefähr dieselbe Zeit wie heute. Da stand plötzlich ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir und sagte: Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und er weiß, dass du den Armen viel Gutes getan hast. Deshalb beauftragte er dich, Leute nach Joppe zu schicken, die Simon Petrus zu dir bringen sollen. Er wohnt am Meer im Haus des Gerbers Simon. Ich hatte meinen Boten sofort zu dir geschickt und freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt und wollen hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. So hat Gott die Begegnung möglich gemacht. Dass die 2, die Welten trennt, zusammenkommen, um miteinander zu reden. Das Erste möchte ich sagen, ich bin wirklich noch kurz. Fähigkeit von Gott, Dinge einzurichten, so wie er will. Das vierte Lied, das wir gesungen haben, das hat mich so stark gedacht. Weil das ist genau das, wo ich jetzt da gedacht habe. Wenn der Plan Gottes ist ja vielmals wie ein Teppich. Wenn ihr einen Teppich von unten anschaut, dann seht ihr einfach nur Strichen und weiss ich was. Und das geht von einem Ding zum anderen und das ist überhaupt nicht schön. Und man versteht nichts. Was passiert denn da? Warum ist das alles so? Wenn wir das Leben von unten, von uns aus anschauen, wir manchmal fragen wir uns, ja, was willst du jetzt? Was willst du mir sagen? Ich verstehe nicht, was du willst. Warum passiert jetzt das? Warum kommt jetzt gerade das auf mich zu? Und nachher, wenn du den Teppich umdrehst und dann von oben anschaust, so wie Gott das Ganze sieht, ist es ein wunderbarer Teppich. Mit einem schönen Bild und alles ist parfait. Und dann sagst du, voilà. Dieu in seiner Weisheit lässt uns vielleicht nicht immer alles verstehen. Aber er in seiner Grösse, er weiss, wie alles zusammenzubringen. Das, manchmal das Leben, he? Manchmal Christina und ich haben zusammen diskutiert und gesagt, es hätte so viel gebraucht, so viel und nicht einmal. Und wir hätten uns vielleicht nie getroffen im Leben. Irgendwann einmal eine andere Entscheidung treffen und alles wäre anders geworden. Wir hätten andere Kinder, hätten einen anderen Mann, eine andere Frau, alles wäre anders gewesen. Gott schafft es, das Unmögliche möglich zu machen und Menschen zusammenzuführen, so wie er will. Das Zweite. No, das sage ich nur. Was kann man da zu den kleinen Lügen sagen von Petrus da in dem Text? Deshalb hatte ich keine Schwierigkeiten zu kommen, als du mir angerufen hast. No. Natürlich hat er Schwierigkeiten gehabt, das ist ja klar. Und wir wissen ja einfach aus dem Leben von Petrus, dass es nicht die einzige Schwierigkeit ist, auch später merken wir in seinem Leben, dass er noch viel mehr Schwierigkeiten gehabt hat, das zu akzeptieren. Eben weil das so anders ist, als was er erlebt hat bis jetzt in seinem ganzen Leben. Er hat so müssen umdenken in seinem Leben. Nicht immer einfach, das Leben zu verändern. Ich weiss noch, in all den Jahren, wo ich natürlich da ein- und ausgegangen in dieser Gemeinde, ich weiss noch, wie es einmal mit dem Liederbüchli früher da, wo man weggekommen ist vom Kirchengesang, oder was war das? Noch endlich einmal zu Folien. Und, oder weiss ich was, Folien sind es dann noch gewesen. Und wow, das war doch immer ein Zeug. Wir haben alle Mühe, Neues anzufangen. War über den Schatten springen. Wie der Petrus. Und zum Dritten möchte ich einfach nur den Finger drauflegen auf den Satz von Cornelius. Und der hat mich so stark gedacht. Ganz am Schluss. Hier sind wir nun alle hier vor Gott bereit, alles zu hören, was der Herr euch beauftragt hat, uns zu sagen. Ich sage, das ist der Satz, wo jeder Prediger gern würde hören, von den Leuten, die zuhören. Am Sonntagmorgen, wo da sind und sagen, wow. Wir sind da nicht nur einfach für Gemeinschaft zu haben, wir sind da, um Gott zu hören. Und wir sind sogar bereit, akzeptieren, dass das, was der da vorne sagt, das ist, was Gott mir wird sagen. Ich kann ja da schauen, ich vergesse es immer. Da begann Petrus zu sprechen, Vers 34 bis 43. Jetzt erst habe ich wirklich verstanden. Et voilà, là. Mit noch ist wirklich die Welt ist verändert für den Petrus. Jetzt hat er endlich begriffen, den Plan von Gott für die ganze Welt. Jetzt hat er es begriffen. Hör zu. Erst jetzt habe ich wirklich verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen und gleich aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt. Ihr kennt die rettende Botschaft, die Gott dem Volk Israel verkündigen ließ. Er hat durch Jesus Christus Frieden gebracht und Christus ist ja der Herr über alle. Ihr wisst auch, was im ganzen jüdischen Land geschehen ist. Angefangen hat alles in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer die Menschen dazu aufgerufen hatte, sich taufen zu lassen. Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was er in Israel und in Jerusalem getan hat. Diesen Jesus haben wir ans Kreuz genagelt und getötet. Doch am dritten Tag hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Danach ist er im Auftrag Gottes als Auferstandener erschienen. Zwar nicht dem ganzen Volk, aber uns, seinen Jüngern, die Gott schon im Voraus als Zeugen bestimmt hatte. Ja, wir haben nach seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. Jesus gab uns den Auftrag, dem ganzen jüdischen Volk zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat. Schon die Propheten haben alle über ihn gesprochen. Durch ihn, so haben sie es vorausgesagt, werden jedem Menschen seine Sünden vergeben, der an ihn glaubt. Wow. Und ihr hört die Offenbarung, wo er aufs Mal geht. Bang. Das ist wie Schuppen vor den Augen geht. Ja. Wow. Alles, was die Propheten gesagt haben. Alles ist auf Jesus ausgerichtet. Er ist der, der retten will. Er ist der, der alle Völker zusammenbringen will. Das ist eine unglaubliche Offenbarung. Auf einmal hat er alles verstanden. Der ganze Plan Gottes. Gottes Plan mit den Menschen. Und nicht erst über das Kommen von Jesus und seine Auferstehung. Nein, von immer her schon. Schon von der Schöpfung her, Gott hat alle Völker wollen. Für uns, die wir die Bibel kennen und 2000 Jahre Kirchengeschichte haben, scheint das alles natürlich selbstverständlich zu sein. Aber für den Petrus ist das eine Erkenntnis sondergleichen. Sein ganzes Leben und die Zukunft der Kirche und die Zukunft von uns allen, jedem einzelnen von uns da, hat das verändert. Gott ist da für alle zusammen. Und noch der letzte Abschnitt. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da kam der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Da wandte sich Petrus an seine Begleiter. Wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ließ alle auf den Namen von Jesus Christus taufen. Danach baten sie Petrus, er möge noch einige Tage bei ihnen bleiben. Am Anfang von der Apostelgeschichte hat Jesus gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, also am Anfang schon gesagt, in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde und bis ans Ende der Welt. Jerusalem, Samarien, Ende der Welt. Wir verstehen, für uns ist das kein Problem. Für den Petrus und für die jüdische Gemeinde ist es ein grosses Problem gewesen. Und um dem grossen Problem entgegenzukommen, hat Gott drei Pfingsten geschickt. Es ist erst in einer Woche Pfingsten, aber ich darf schon haben. Drei Pfingsten geschickt. In Apostelgeschichte 2 ist Pfingsten von den Juden, wenn man das mal so sagen kann. In Apostelgeschichte 8 ist Pfingsten von den Samaritern. Und Apostelgeschichte 10, das ist da, ist Pfingsten von den Heiden. Warum hat das 3 Pfingsten gebraucht? He? Um zu zeigen, dass der Heilige Geist auf alle kommen, die glauben. Apostelgeschichte 2 waren es die Juden. Der Heilige Geist ist gekommen und sie haben in Sprache geredet. Apostelgeschichte 8 waren es die Samariter. Der Heilige Geist ist gekommen. Und da sind es die Heiden. Der Heilige Geist ist gekommen und sie haben in Sprache geredet. Und jedes Mal war der Petrus als Zeuge da gewesen. Er war ein bisschen, der Hauptführer gewesen der Christen dann. Und er konnte bezeugen, für alle zusammen ist genau das Gleiche passiert. Der Heilige Geist ist allen gegeben, die glauben, ohne Unterschied und ohne Grenzen. Und die Grenzenlosigkeit, sage ich jetzt einmal, ist noch unterstrichen worden, weil alle zusammen in anderen Sprachen geredet haben. Sind es jetzt Sprachen, die man damals schon kennt hat, oder ist es die Sprache von der Engel von 1. Korinther 12, 14? Das kann man nicht sagen. He? Fakt ist, dass sie in anderen Sprachen geredet haben. Und so hat Petrus und alle Juden können sagen, ah, voilà, der Heilige Geist ist auch für sie gekommen. Und der Petrus hat als Autorität von damals das können bestätigen. Also, und wie wir gesehen haben im Text, wenn die Heiden den Heiligen Geist überkommen, es gibt nichts, was sie hindert, Taufe zu überkommen. Ich glaube, wir können lernen in Apostelgeschichte 10, nicht nur den Kampf, damit der Petrus den grossen Schritt hat können machen, mehr, wir können auch lernen, dass Bekehrung und das Überkommen vom Heiligen Geist und Taufe eine Sache ist. Guck mal dich so. Ist eng miteinander verbunden. Voilà, sage ich so. Sind eng miteinander verbunden. Bekehrung ist der Akt von der Lebensveränderung. Das ist wie ein Papier. Ich möchte mein Leben verändern. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Er unterschreibt den Vertrag, den ich schliesse mit Gott. Er unterschreibt den Heiligen Geist. Ich gebe euch den Heiligen Geist. Das ist das Zeichen, dass ich Ja sage zu dieser Bekehrung. Und ich unterschreibe auch. Ich unterschreibe durch meine Taufe. Der Akt von meiner Bekehrung ist unterschrieben auch von mir. Das ist der Vertrag, den ich geschlossen habe unter wo da ist und, zwischen Gott und mir. Bestätigt von Gott und bestätigt von mir. Und zum Schluss, ich möchte jetzt einfach ermutigen, vielleicht diese Woche, warum auch nicht, ich möchte euch ermutigen, den Bekehrungsakt führen zu holen. Ich weiss, er existiert nur im Kopf, es gibt nicht richtige Führer zu holen. Schubladen oder wo er auch verstaut ist, irgendwo zwischen den Büchern vielleicht. Und ich möchte gerne, dass ihr ihn vor euch hinlegt, irgendwo, und dass ihr Zeit nehmt mit Gott und euch einfach sagen, was ist aus dem Vertrag geworden, den ich damals mit dir geschlossen habe, weil ich gesagt habe, vielleicht, ich will dich immer mit meinem ganzen Leben dir dienen. Ich will dir alles geben. Ich will dir mein Geld nicht zurückhalten. Ich weiß nicht, was ihr gesagt habt damals, wo es in der Zeit war, wo ihr euer Leben Jesus übergeben habt. Vielleicht kann es sein, dass er entstaubt werden muss. Hat sich ja vielleicht in den Jahren viele Sachen angehäuft im Leben, wo Staub angesetzt hat. Vielleicht ist er auch unleserlich geworden durch all die Jahre. Ist er noch aktuell? Ist er noch lesbar? Bin ich mir noch bewusst von dem, was ich ihm damals versprochen habe? Vielleicht vor 60 Jahren, vielleicht vor 70 Jahren, vielleicht vor 10 Jahren, ich weiß es ja nicht. Bin ich noch bewusst, dass der Ja, das ich ihm gegeben habe, dann das Ja an sein Ja, wo er mir seinen Heiligen Geist gegeben hat. bin ich mir von seiner Liebe noch bewusst, wie sie angefangen hat, damals. Ich möchte einfach, ganz einfach, es ist wirklich nichts Schweres, was ich von euch verlange für die Woche. Nehmt irgendwann einmal, wenn ihr 5 Minuten habt, nehmt euren Vertrag, schaut ihn an, redet mit dem Herrn und sagt, ja, Herr, das ist passiert, das war im Leben gewesen und so weiter. Und vielleicht könnt ihr ja wieder zurückkommen und sagen, wow, ja, ja. Vielleicht könnt ihr auch einfach glücklich dankbar sein und sagen, Jesus, wow, so gut. So gut, dass du immer da gewesen bist für mich in all diesen Jahren. So gut, dass du mich nie vergessen hast. So gut, dass deine Liebe so neu ist, jeden Tag. Aber vielleicht gibt es ja auch Momente, wo man sagen, wow, wow, ist doch ein bisschen Staub drauf gekommen. Vielleicht müssen wir, es hätte vielleicht ja, einen neuen Elan zu geben, Jesus, ja. Vielleicht wäre es gut, dass ich das Ganze vielleicht neu würde überlegen und sage, oh, das könnte ich jetzt einrichten in meinem Leben, da könnte ich wählen. Es ist jede seine Sache vor Gott. Jesus, ich möchte dir vielmals danken für die Möglichkeit, die du geschaffen hast, dass wir gerettet werden können. Ja, das tut sich manchmal vielleicht so einfach anzuhören. Aber hey Jesus, was hast du alles unternommen, damit ich kann heute dein Kind sein kann? Was hast du alles gemacht in meinem Leben, dass ich heute kann sagen, du bist mein Gott? Und ich freue mich, eines Tages bei dir zu sein. Für ewig. Was hast du alles in den Weg geleitet, damit ich heute auf dem Weg sein kann? Du mir hast können sagen, voilà, das ist nicht gut und ich kann um Vergebung bitten. Wie du mein Leben geleitet und geführt hast, wie du mir Menschen gekränkt hast, die mir geholfen haben und so weiter. Eine Gemeinde gegeben hast, wo mir Heimat war. Danke vielmals. Danke, dass du uns einfach hilfst, vielleicht, wie es irgendwo in deiner Bibel heisst, auch in die erste Liebe zurückzufinden. Dass du uns helfen kannst, den Vertrag für jetzt zu nehmen und einfach ganz ehrlich zu sein vor dir. Und können sagen, wow, da habe ich vielleicht einen falschen Weg eingeschlagen. Keine Ahnung, Senior. Hilf du uns einfach, ehrlich zu sein vor dir. So wie der Petrus hat müssen ehrlich sein und hat sich verändern lassen. Danke vielmals. Wir sind froh, dass wir auf dich vertrauen können, immer und überall. Dass du unser Gott bist, dass wir dich loben können, dass wir dich anbeten können, dass wir dich singen können, dass wir leben mit dir und für dich, dass du uns immer begleitest. Wenn wir in die Welt schauen, dann hat es viele Sachen, die uns Angst machen, das ist wahr. Aber danke, dass du alle Angst überwunden hast. Danke, dass du der Herr bist, Fels in der Brandung. Dass du der bist, der auf dem wir bauen können, in jeder Zeit. Merci vielmals und danke vielmals. Danke vielmals, dass du eines Tages wirst wiederkommen. Du wirst uns holen und wir dürfen bei dir sein für die Ewigkeit. Und ich bitte dich, dass das nicht mehr allzu lange geht, wenn es möglich ist. Danke vielmals. Amen.